waren Teil der Gemeinde hier und haben uns hier sehr wohl gefühlt. Es war eine wunderschöne Zeit. Gott hat uns weitergeführt. Wir leben jetzt in der Heilbronner Gegend, wovon ich die Missionsarbeit aus leite. Und wir sind noch am Einleben in der Gemeinde dort, in der Gegend dort. Es ist eine ländliche Gegend. Wir haben sehr viel umgebaut. Viele von euch von der Gemeinde waren ja auch immer wieder zum Helfen dort. Und es ist noch viel zu tun. Und wir wissen, wir sind am richtigen Platz. Und es geht weiter. Und uns als Familie geht es auch soweit gut. Und unsere Stella hat sich verlobt. Ja, Stella hat sich verlobt. Und die Christine ist heute nicht da. Die haben wir in La bei einer Freundin abgesetzt. Die wollte unbedingt zu einer Freundin. Und es ist einfach super, bei euch zu sein. Wir möchten uns auch bei euch, bei der Gemeinde, ganz, ganz herzlich bedanken für eure treue Unterstützung, für die Missionsarbeit, die ihr das auch weiterhin tut, auch Einzelpersonen und vor allen Dingen die Gemeinde unterstützen uns ganz treu und regelmäßig. Und auch dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Ich weiß jetzt nicht, wo Daniel ist. Okay. Christoph, willst du vielleicht im Namen der Gemeinde kurz kommen? Ulrike, kommst du mal ganz kurz, ja? Wir möchten einfach von uns, von Missionaren der Gemeinde Gottes, an euch als Gemeinde, für die Gemeinde weitergeben.
So kleine Schlüsselanhänger, da kann sich jeder nachher, wenn er möchte, was rausnehmen. Also für alle wird es nicht reichen, aber für die Kinder auf jeden Fall.
Mit der Trommel, mit Afrika. Okay, für die Kinder, okay. Bitte, ja. So. Heute wird ein Missionsgottesdienst sein. Wir machen gerade eine Rundreise durch die Gemeinden in Deutschland. Und was wir eigentlich in 3 Jahren in La nicht explizit geschafft haben, nämlich einen Missionsgottesdienst zu machen, Predigtdienst klar, aber speziell Missionsgottesdienst, holen wir heute nach. Und ich werde zuerst eine Predigt, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, weitergeben, die dann zur Mission führt. Und wir werden dann im zweiten Teil auch ein paar aktuelle Bilder sehen von der Missionsarbeit, die wir dort tun. Wer es nicht weiß, wir sind seit 1985, bin ich in Afrika unterwegs, Ulrike dann 2 Jahre später. Das sind nächstes Jahr 30 Jahre. Wir sind heute Missionare der Gemeinde Gottes, der Bundesleitung von Deutschland sind wir ausgesandt und wir sind ernannt von unserer amerikanischen Muttergemeinde der Church of God World Missions, seit vielen Jahren in der Position, in der ich jetzt diene, seit 2008 als Ausbildungsleiter für die Gemeinden Gottes in Afrika. Wir haben eine ganze Anzahl von Bibelschülern, auf den Präsentationen kommt das auch raus, ich koordiniere die komplette Schulungsarbeit dort vom Certificate von ILD, was ihr vielleicht kennt, bis zum Masterprogramm, was wir inzwischen dort anbieten. Dankeschön, Stefanie. Und dann nochmal herzlichen Dank an die Gemeinde für die Unterstützung, für die Missionsarbeit. Und die Missionsarbeit, ich sage das gleich vorneweg, und auch wir als Missionare, wir leben von der Unterstützung. Die Arbeit wirft es keineswegs ab. Man muss dann viel investieren. Und so leben wir von Missionsspenden, von kleinen, regelmäßigen, also ich betone das Wort auch klein und möchte auch vielleicht ermutigen, wer vielleicht das aufs Herz bekommt, uns auch vielleicht mit einem kleinen Betrag regelmäßig zu unterstützen, damit wir weiterhin die Arbeit tun können, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Die Missionsbriefe liegen aus, sind druckfrisch, noch nicht mal verschickt worden, ja. Und ihr seid die Zweiten, wir waren in Neu-Lusheim letzte Woche, die es als Gemeinde bekommt. Die gehen morgen oder übermorgen per Post raus. Und lest es mal durch und seid einfach verbunden mit uns. Wir sind mit euch natürlich ganz besonders verbunden hier in Laar. Und ich möchte einfach ein Wort Gottes weitergeben. Was haben wir vor 4 Sonntagen gefeiert? Vielleicht waren es auch 4 oder 5. Ostern, ja? Was wird am Donnerstag gefeiert? Die einen sagen Vatertag und die anderen sagen, was feiern wir auch am Donnerstag? Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Okay, und dann feiern wir bald Pfingsten. Wir sind in so ganz wichtigen Zeiträumen, wo wir als Gemeinde ganz besonders daran denken, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte über die Zwischenzeit sprechen, zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt, und möchte herausschälen zu den Begegnungen, die Jesus mit den Menschen hatte. Das Wort Zwischenzeit ist ganz prägend. Es gibt viele Zwischenzeiten. Ganz grob leben wir in einer riesigen Zwischenzeit, nämlich zwischen dem ersten Kommen Jesu, wo er als Retter und Herr kam, und dem zweiten Kommen Jesu, wo er als König wiederkommen wird. Und das zweite Kommen Jesu, wo er physisch komplett wieder auf diese Erde zurückkommt, die ist viel, 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 viel näher als das erste Kommen, das inzwischen schon fast 2000 Jahre zurücklebt. Und wir leben als Gemeinde in der Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu. Er kommt wieder. Und so sind wir im Grunde genommen in einer totalen Zwischenzeit. Er kam als Retter und kommt wieder als König und wird die Errettung zu Ende bringen, wenn alle Schmerzen aufhören werden, wenn wir einen neuen Leib bekommen werden, den wir vorher durch die Entrückung, ich will jetzt nicht in Details hineingehen, ich will nur rausschälen, dass wir in der Zwischenzeit leben. Es gibt in der Bibel auch eine große Zwischenzeit, die das Volk Israel beschreibt, zwischen Ägypten, sie sind in der Sklaverei gewesen, Gott hat sie rausgeführt, sie sind durchs Rote Meer hindurch, sie waren 40 Jahre in der Wüste, wo Gott sie versorgt hat. Sie mussten nicht mal neue Schuhe besorgen und neue Kleider, das lesen wir in der Bibel. Und sind dann durch den Jordan, das waren immer so Schlüsselerlebnisse in dieser Zwischenzeit, bis sie ins verheißene Land hineingekommen sind. Zwischenzeiten sind geprägt von ganz besonderen Erlebnissen, die wir mit Gott machen dürfen und die uns dann wieder hindurchtragen, an die wir uns erinnern dürfen, auch in der Hoffnung, dass Gott uns immer wieder in den richtigen Momenten hilft. Josef, der 11. Sohn von Jakob, Papas Liebling, verhasst von seinen Brüdern, hatte auch eine Zeit lang in seinem Leben in der Zwischenzeit gelebt, von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen. Sein wunderschönes Kleid, das er von Papa bekommen hat, vom Leib gerissen, in Blut getränkt und an den Vater geschickt und gesagt, dein Sohn ist von wilden Tieren zerfressen worden. Ja? Total verraten worden, verkauft worden von seinen Brüdern. Dann kommt er in das Haus Potiphar. Gott hilft ihm immer wieder und immer wieder kommt er in eine dunkle Stunde. Er wird des Ehebruchs angegriffen. Und die Frau hat sogar das Kleid als Beweis in der Hand. Aber es war ein falscher Beweis. Er kommt ins Gefängnis und ist dort wieder treu. Und die Treue ist das, was Josef aus durchträgt. Er hat nie das Ziel so richtig vor Augen gehabt, aber hat immer gewusst, Jesus ist bei ihm, bis die Zwischenzeit zu Ende war und er Vizepharao wurde von Ägypten. Was für ein Leben, durch welche Zwischenzeit er hindurchging. Und er war treu und Gott war ganz, 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 ganz treu. Unser Leben wird manchmal auch von Zwischenzeiten geprägt. Manchmal kommen wir, geschehen uns Dinge, die können wir nicht verstehen. Manchmal sind Entscheidungen da, die alles umwerfen. Manchmal ist plötzlich der Lebenspartner nicht mehr da. Vielleicht durch einen Unfall gestorben. Es gibt unwahrscheinlich viele Zeugnisse von Menschen, wo durch einen Telefonanruf das Leben ist plötzlich durch einen Anruf nie mehr dasselbe, weil ein Schicksalsschlag eine Familie oder eine Person erreicht. Aber es sind Zwischenzeiten, wo Gott uns immer wieder hindurchträgt. Und wir dürfen, selbst in tiefsten Stunden dürfen wir Jesus nie vergessen. Im Gegenteil, er ist immer bei uns. Immer. Halleluja. Es gibt dieses berühmte Bild von diesen Spuren im Sand, wo plötzlich dann die Person fragt, warum sind diese Spuren, warum ist da plötzlich nur eine Spur? Dann sagt dann Jesus, weil ich dich in diese Situation getragen habe, wo es ganz schwierig war. Wir sind auf dem Weg. Die erste Gemeinde wurde auch die Gemeinde, die auf dem Weg ist, genannt. Die waren als solches bekannt. Die Gemeinde, die auf dem Weg ist. So sind auch wir in der Zwischenzeit. Und Ostern, wie es richtigerweise heißt vom jüdischen Herr Passa, Jesus ist als Passa-Lamm gestorben, aus reiner Liebe, von seinen Jüngern verraten und verkauft, von den Hohepriestern angeklagt, von einem römischen Statthalter, fälschlich durch falsche Gerichtsziehung, alles lief falsch, was hätte richtig laufen sollen von der Gerichtbarkeit. Er wird zum Tode verurteilt, der keine Sünde getan hat. Jesus, ganz Gott, ganz Mensch, hängt am Kreuz von Golgatha. Als Mensch dürfen wir an ihn glauben. Und stellvertretend tut er Fürsprache beim Vater. Er vergibt unsere Sünden. Als Gott versöhnt er uns mit Gott. Als Mensch kann er das stellvertretend für uns tun. Das größte Leiden, das Jesus, ich denke, mitgemacht hat, war der Schrei, Vater, warum hast du mich verlassen? Weil Gott der Vater in einem Augenblick der Geschichte Gottes für einen Augenblick sich von seinem Sohn abwenden musste. Und es war die Sünde, die er wurde, die er trug für dich und mich und für die Menschen. Und er nahm dieses Opfer an, ein für alle Mal. Und Jesus schreit dann, es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Die Schuld ist getilgt. Halleluja. Preis den Herrn. Da dürfen wir Amen sagen. Yes? Amen. Und dieses Erlösungswerk, dass Menschen mit Gott wieder versöhnt werden, das hat Jesus alles gekostet. Nicht nur ein gutes Wort. Es hat ihm sein Leben gekostet. Er wurde für uns zur Sünde, 2. Korinther 5, 21, damit wir Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Jesus wurde für uns zum Fluch, Galater 3, Vers 13, damit wir frei werden vom Gesetz der Sünde. Jesus trug unsere Krankheit, damit wir heil werden, Matthäus 8, Vers 17. Die Jünger, die waren komplett durcheinander. Die waren verzweifelt, als sie das erlebt haben. Petrus, der ihn verraten hatte, der war am Boden erschüttert. Und dann kommt die Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er ist auferstanden und lebt. Amen. Es gibt viele Zeugen dafür und dass es Zeugen dafür geben musste, bis zu 500 an einem Punkt, schreibt Paulus, 1. Korinther 15, ist sehr wichtig für die erste Gemeinde. Jesus ist auferstanden, Halleluja, und er lebt und er lebt noch heute. Halleluja, und von diesen Begegnungen, dass Jesus noch lebt mit den ersten Jüngern, da möchte ich drauf eingehen. Und ich betrachte diese Zwischenzeit, fokussiere ich mich rein zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Als Jesus aus dem Grab herauskam, dem Feind den Kopf zertreten hat und Sieger wurde über Tod und Hölle und den Preis bezahlt hat und den Weg frei machte und es die größte Niederlage für Satan wurde, er ist wieder auferstanden, er lebte, er ging dann wieder auf diese Erde. Wo wären manche von uns hingegangen? Wo wären Weltmenschen vielleicht hingegangen? Sie wären vielleicht direkt zu dem Hohepriester, Entschuldigung, Kaiphas gefallen, Kaiphas gegangen, hätten gesagt, warum hast du mich angeklagt? Andere wären zu König Herodes gegangen. Und warum hast du mich dann auch nochmal Pilatus ausgeliefert? Andere hätten vielleicht ein Gerichtsverfahren angestellt gegen Pilatus und versucht, das Verhältnis, dieses Urteil rückgängig zu machen. Nicht so Jesus. Jesus hat es alles beiseite gelegt. Es musste so geschehen. Und Jesus hat hier wunderbare Beziehungen und Begegnungen mit Menschen. Zwei Personen treten heraus. Ich werde mehr Personen kurz angucken. Wir haben Judas, der Jesus verkauft hat. Wir haben Petrus, der Jesus verraten hat. Was ist schlimmer? Beides ist sehr schlimm. Beides. Wir haben von beiden sehr viel gehört. Und doch geht die Geschichte mit beiden ganz anders weiter. Und hier kommt so ein bisschen meine persönliche Meinung rein. Ich denke, ich liege aber richtig. Judas nahm ein schreckliches Ende. Sehr schnell. Weil er das Gericht über sich selbst gesprochen hat. Er hat sich selbst gerichtet. Petrus weinte bitterlich und tat Buße und hat Gott das überlassen. Wir kommen nachher nochmal zu Petrus zurück, aber gerade diese zwei Personen, beide haben Schlimmes getan. Einer hat das Gericht über sich selbst gesprochen, andere hat Jesus den Richter sein lassen und dann die Gnade Gottes erlebt. Kommen wir zu den ersten Begegnungen. Und ich werde immer so kurz als Überschrift nennen, was Jesus tut und was er heute noch tut. Jesus tröstet und sendet zur gleichen Person. Wir haben Maria Magdalena und andere Frauen gehen ans Grab. Sie fragen sich, wer rollt uns den Stein weg? Und der Stein ist weggerollt. Sie sind total perplex. Und plötzlich begegnen sie Jesus. Sie erkennen ihn zuerst nicht vor lauter Tränen in den Augen. Und Jesus spricht dann zu Maria. Maria. Und sie erkennt ihn an der Stimme und sagt dann, Rabboni, Meister. Und Jesus tröstet sie und sagt, sag's meinen Jüngern. Das Wort ging zuerst an Frauen, die der damaligen Zeit komplett am Rand, die haben gar nichts gegolten. Und Maria war eine ganz spezielle Frau, ja, wo Jesus viele Dämonen ausgetrieben hat, wo eine ganz kaputte Frau war in ihrem Leben. Er sagt, sag's meinen Jüngern, er gibt dir einen Auftrag. Und sag's Petrus. Petrus ganz speziell sollst du ihm sagen. Das wird hier genannt. Jesus tröstet sie und sendet sie. Er holt sie raus, aber sendet sie auch gleich. Jesus bringt Frieden, sendet und befähigt. Die Jünger, aus Angst vor den Juden, machen alles dicht, verschließen sich, Fenster zu, Türen zu, dass keiner reinkommt. Seht ihr in Johannes Kapitel 20, Vers 19. Da steht ganz im Gegensatz zu zwei anderen Leuten, von denen wir auch im gleichen Kontext lesen. Josef von Arimathea, der ein geheimer Jünger war und aus Angst vor den Juden war er ein geheimer Jünger. Das lesen wir in Johannes 19, Vers 38. Und Nikodemus, ein Schriftgelehrter, der auch aus Angst zu Jesus bei Nacht kam, in Johannes Kapitel 3. Zwei Menschen, die jahrelang in Angst ihren Glauben gelebt haben. Sie gehen hochoffiziell zu Pilatus, das müssen Sie sich mal vorstellen, werfen alle Angst ab und bitten um den Leichnam Jesu. Sie nehmen ihn vom Kreuz ab, balsamieren ihn ein und begraben ihn. Und die Jünger, die 3 Jahre offen mit Jesus gewirkt haben, alles erlebt haben, plötzlich haben sie Angst und verschließen die Tür, verrammen alles und treffen sich. Und auf einmal ist diese wunderbare Erscheinung Plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Der kommt durch verschlossene Türen durch, durch verschlossene Herzen. Plötzlich steht er da und kommt in diese, sie waren ja verzweifelt. Alles zerbrach, was sie sich erhofft haben. Ich will, kann jetzt nicht eingehen, aber ihr wisst es ja selber, dass es unwahrscheinlich viele falsche Vorstellungen auch gab, ja? Und plötzlich steht er da. Und das lesen wir in Johannes 20, ab Vers 19. Entschuldigung, Johannes 20, Vers 21 bis 23. Und ich möchte das lesen. Jesus sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie der Herr mich gesandt hat, sende auch ich euch. Und als er dies gesandt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Jesus sagt in dieser verzweifelten Situation: Friede, Friede sei mit euch. Und Philipper 4, ihr kennt das, werft alle eure Sorgen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen, eure Sinne regieren. Wenn es drunter und drüber geht, in den schwierigsten Situationen, ist es der Friede Gottes, den die Welt nicht kennt, den wir erleben dürfen. Shalom, Friede. Friede euch, ja? Und das ruft Jesus zu. Friede euch, Gemeinde Gottes in La. Friede euch. Und so, Jesus hört aber hier nicht auf. Er sagt: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende auch ich euch. Gott sendet auch euch. Gott sendet Einzelne. Gott sendet auch, hat er auch einen Auftrag für die Gemeinde. Und dann tut er was ganz, ganz Spezielles. Dann haucht er sie an und sagt: Empfangt den Heiligen Geist. Manche gehen davon aus, dass es so die Errettungserfahrung war, aber weil plötzlich der Tod und die Wiederauferstehung war ja auch Teil der Errettung, das kann man so sehen, das ist klar. Wir haben in Apostelgeschichte 2, ich komme nachher nochmal kurz dazu, ganz besonders die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist, der Beistand, der Tröster, Jesus sagt: Ich kann nicht weggehen, wenn ich nicht weggehe, kann ich den Tröster nicht senden. Deswegen muss ich in den Himmel fahren. Und hier schon haucht er sie an und sagt: Empfangt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, Gott selbst, unser Beistand, unser Tröster, unser Fürsprecher, den hat Jesus zurückgelassen und hat ihn explizit nochmal gesandt. In Apostelgeschichte 2, was wir an Pfingsten feiern. Halleluja, preist den Herrn. Jesus hat uns nicht als Weise hinterlassen, als welche, die ratlos sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Halleluja. So, Jesus ist jemand, der Frieden bringt, sendet, aber auch befähigt. Jemand war nicht dabei bei dieser Versammlung. Thomas war nicht dabei. Thomas hört davon später und sagt: Ich glaube das nicht. Das kann ich nicht glauben. Es sei denn, ich sehe seine Male, seine Seite, dann werde ich es glauben. Eine Woche später treffen sie sich wieder. Die Türen waren vielleicht immer noch verschlossen. Und auf einmal steht Jesus wieder mitten unter ihnen. Und Jesus kommt auf Thomas zu und sagt: Schau meine Hände an. Er hat diese Konversation vorher gehört, weil er alles hört. Sieh meine Seite. Und Jesus sagt dann zu Thomas: Thomas, sei nicht ungläubig, sei gläubig. Glauben, das wird in dieser Gemeinde oft auch betont, Glauben heißt nichts anderes, das heißt im Griechischen Pistis oder Pisteo, im Verb oder im Hauptwort, und das heißt nichts anderes als Vertrauen. Vertraue mir. Halleluja. Zweifel nicht, vertraue Jesus. So räumt Jesus Zweifel und Sorgen aus und baut Vertrauen auf. Und jetzt kommen wir zu einer Schlüsselperson, Petrus. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Und das ist, was Jesus ganz besonders tut in dieser Zwischenzeit und auch heute. Jesus stellt wieder her. Halleluja. Er stellt wieder her. Das, was kaputt gegangen ist, stellt er wieder her. Petrus, der ja ein besonderer Jünger war, der sagte, es hat nichts genützt. Ich gehe zurück in meinen alten Beruf. Ich gehe wieder fischen. Wer will mitkommen? Er geht eine Gruppe von Jüngern, kommt zusammen und sie gehen wieder fischen. Es sind Enttäuschungen da, Verletzungen da. Sie gehen raus, die ganze Nacht fangen sie gar nichts. Und sie kommen ans Ufer und Johannes sieht ihn schon von Weitem. Sagt dann, Petrus, da ist doch Jesus. Ist es nicht Jesus da am Ufer? Und Petrus guckt, hat noch gute Augen. Ah, das ist er. Er springt ins Wasser, krault an Land und kommt zuerst zu Jesus. Die anderen rudern hinterher und Jesus sagt dann, komm, wir frühstücken erstmal was zusammen. Das Frühstück ist schon vorbereitet und dann tun sie einen gegrillten Fisch machen und hat vielleicht Christoph geangelt, sorry, war nicht dabei, aber Fisch gibt's ja. Den musste Jesus nicht angeln, der war da. Die haben die ganze Nacht nicht gefangen. Hinterher haben sie was, 153 Fische, ja. Und dann frühstücken sie zusammen nach dem gemütlichen Frühstück. Sie trauen sich nicht mal zu fragen, bist du's? Weil sie es genau wussten, er war's. Das lesen wir in der Bibel. Und Jesus spricht dann Petrus an, ganz gezielt. Petrus, komm mal her, ich will dich was fragen. Petrus, hast du mich lieb? Und diese Frage, Liebhaben, ja, Liebe, das steht im Zentrum mit der Beziehung zu Jesus. Mit der Beziehung untereinander, auch in Beziehung zu Jesus. Es kommt aus dem Herzen. Das treibt die Motivation an. Hast du mich lieb? Oder ist es nur Pflichtgefühl? Oder liebst du mich wirklich? Und dann kommt ja diese Sequenz dreimal, fragt Jesus. Das zweite Mal, hast du mich lieb? Petrus rault sich schon den Kopf und wundert sich. Und beides Mal benutzt, das wissen wir ja, die in der Bibelschule waren, beides Mal benutzt Jesus das Wort Phileo. Das ist so die brüderliche, menschliche Liebe. Und dann fragt Jesus zum dritten Mal, Petrus, hast du mich lieb? Und benutzt dieses Wort Agapeo, Agape, und davon kommt ja, das ist göttliche Liebe, diese bedingungslose Liebe. Liebst du mich, Petrus? Und Petrus ist traurig, weil Jesus dreimal fragt. Dreimal hat Petrus Jesus verraten. Dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Und ich glaube, diese Frage fragt Jesus auch heute. Hast du mich lieb? Und ich möchte auch, dass ich antworten kann, ja, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das ist ja das höchste Gebot. Und hier, jedes Mal sagt Jesus wieder, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Und sagt dann auch, als du jung warst, bist du hingegangen, wo du wolltest. Du hast gemacht, was du wolltest. Ja, wir waren zusammen 3 Jahre. Aber jetzt werde ich dich führen und du wirst an Orte gehen, wo du gar nicht hin willst. Und Petrus hat einen ausgeprägten Dienst gehabt. Er hat durch den Heiligen Geist den Juden das Evangelium gebracht. Er hat durch den Heiligen Geist den Römern, Apostelgeschichte 10, das Evangelium gebracht. Er ist bis nach Rom gegangen, wurde dort auch gekreuzigt, wie Jesus. Und Jesus stellt wieder her. Der Petrus war zerbrochen. Der war am Ende. Das könnt ihr euch, kann ich mir gar nicht vorstellen. Der war enttäuscht. Und diese ganz besondere Begegnung, Jesus und Petrus, basierend auf Herzensmotivation und Liebe. Hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Können wir das auch sagen? Ich liebe dich, Jesus? Ja? Was dann unmittelbar kurz vor der Himmelfahrt geschieht, ich will das noch kurz beleuchten. Kurz vor der Himmelfahrt, wir kennen den Missionsbefehl, Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20, wo auch einige noch gezweifelt haben. Aber mir gefällt eigentlich die Apostelgeschichte hier besser. Die ersten 9 Verse der Apostelgeschichte beschreiben auch die Himmelfahrt. Sie sind zusammen, dann fragen sie Jesus noch ein paar Fragen. Ja, wann richtest du dein Reich auf? Jesus antwortet, dass ich weiß weder Zeit noch Stunde, das ist nicht an mir zu wissen. Und dann kommt in Vers 8, sagt Jesus an seine Jünger, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. So, nach diesem Apostelgeschichte-Bericht, die letzten Worte Jesu, wartet in Jerusalem aus einer anderen Stelle, und ich werde euch mit Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr wisst, sie waren nur noch ängstlich. Sie haben sich noch eingeschlossen. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis in das Ende der Welt. Und so kurz bevor Jesus geht, sagt er, mein Heiliger Geist ist für euch gegeben. Ich werde ihn euch geben. Das ist ein der damaligen Sicht ein Versprechen, Apostelgeschichte 2, lesen wir die Ausgießung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wird auch heute immer wieder neu ausgegossen. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht zu Jesus als der Retter kommen. Wir können ihn nicht erkennen als der Retter, aber er gießt auch den Heiligen Geist neu aus, was wir Geistestaufe nennen, als Zeichen dessen wir auch dann in neuen Sprachen sprechen dürfen. Und Babylon war die Verwirrung der Sprachen, war das Zeichen des menschlichen Wirkens und das Zeichen des neuen Reiches Gottes in diesem Kontext ist in neuen Sprachen sprechen, dass Gott uns eine neue Sprache gibt. Halleluja. Und das dürfen wir erleben. Viele von uns haben das erlebt. Wer das noch nicht erlebt hat, der darf das erleben. Und so dieser Heilige Geist ist so der Initialzünder der Mission dann. Ja, ohne diesen Heiligen Geist hätte es nie eine Mission gegeben. Und Apostelgeschichte, ihr kennt das ja, beginnt in einem Eck vom Römischen Reich. Im Grunde genommen hinter verschlossenen Türen ist der Präkontext und endet im Herzen des damaligen Weltreiches in Rom. Ja? Und in einer Generation hat es das ganze Römische Reich durchfegt. Und heute und auch ist das Christentum wächst weiter und überall wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist und auch wir dürfen uns senden lassen, da wo Gott uns hingestellt hat. Halleluja, preist den Herrn. Ja? So, Jesus tut diese wunderbaren Sachen. Er tröstet, er sendet, er stellt wieder her, er befähigt. Und das tut er heute noch. In dieser Zwischenzeit, in der wir leben dürfen. Und ich möchte jetzt so euch ein bisschen in die Missionsarbeit nach Afrika hineinnehmen. Ich habe irgendwie gar keine Uhr hier. Wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Bitte? Ja, so in die Missionsarbeit, in die Gott uns hineingestellt hat. Vielleicht kann man das Licht dann ausmachen. Das ist so eine PowerPoint-Präsentation, die ich so für die Gemeinden jetzt zusammengestellt habe. Deswegen stellen wir uns als Person kurz erst vor. Aber ihr kennt uns ja. Jetzt müsste was erscheinen. So, zuerst mal ein Familienbild. Wir haben 5 Kinder, wer es nicht weiß. Und seit 29 Jahren bin ich in Afrika unterwegs. Ulrike dann ein Jahr später. Wir haben 20 Jahre dort gewohnt. Und ich leite diesen Mission, diesen Ausbildungsdienst von Deutschland aus. Werde auch nächsten Donnerstag, Himmelfahrt, wieder nach Ruanda gehen, wo wir eine große Schule haben mit 500 Kindern. Hier ist ein Bild von, ja, erkennt man mich noch? Das bin ich, ja. Ja? Echt? Echt? Nee, das ist ein paar Jahre her, ja. 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 Jetzt, oder? Erkennt man mich? Oh, echt? Das bin aber ich. Okay, das sind viele Jahre her, ja. Damals ein Besuch bei Erhard Winkel, der den Namen schon mal gehört aus Karlsruhe. Den wir viele, viele Jahre kennen. Erhard Winkels, ja. Okay, Ulrike kam dann 1986 nach Afrika. Kennt ihr sie?
Ja.
Okay. Und vor 2 Jahren durften wir hier in Laa die Silberhochzeit feiern. Aha, jetzt bin ich beruhigt. Okay. Ja. Echt? Und wir sind immer noch im Auftrag Jesu in Afrika unterwegs. Das ist noch nicht so lange her. Das ist in Kenia. Wir haben ja da 10 Jahre gelebt. Kurz vor unserer Rückkehr damals. An den Kindern sieht man das immer, wann das war. Kurz darauf sind wir in Laa angekommen. Links ist Mark Brenner, unser Präses. Hier ist ein Einsatz in Äthiopien.